Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 89, erschienen am 3. April 2024. Der Satellit Aeolus war ein Forschungssatellit der ESA. Als er konzipiert wurde, war ein unterstützter Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht vorgesehen. Die ESA hat es trotzdem versucht, und zwar mit Erfolg. Wie es dazu kam, was die ESA letztlich mit dem Satelliten eigentlich gemacht hat und wie es geklappt hat, das ist eine spannende Geschichte und um die geht es in dieser Episode. Danach gibt es wie immer im Anschluss einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Der Satellit Aeolus war ein Forschungssatellit der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. Er war eine Earth Explorer Mission im Living Planet Programm. Damit erprobt die ESA neue Technologien zur Erdbeobachtung. Der Satellit Aeolus konnte mit einem Laser und einem Spiegelteleskop Windströmungen messen. Er übertraf die Erwartungen und hatte so auch einen direkten Einfluss auf Wettervorhersagen. Wie Aeolus funktioniert, kann man auch hier im Podcast hören, in der Aufdistanz-Episode 37 vom 2. September 2018. In der Episode heute geht es um das Ende von Aeolus. Auch hier erprobte die ESA etwas Neues. Mit Aeolus führte man einen unterstützten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre durch und dafür war Aeolus eigentlich gar nicht gedacht. Damit gibt es einen Zusammenhang zum Thema Raumfahrtrückstände, auch als Space Debris, Weltraummüll oder Weltraumschrott bekannt. Dazu gab es kürzlich eine eigene Episode hier im Podcast, nämlich die Episode 88. Durch den unterstützten Wiedereintritt von Aeolus gibt es nun ein großes Objekt weniger im Orbit. Wie das gelaufen ist, ist eine Geschichte, die viel spannender ist, als ich sie erwartet hatte. Ich konnte sie im September 2023 beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC der ESA aufzeichnen.
Mein Name ist Wirt Doktran. Ich bin der ehemalige Spacecraft Operations Manager der Aeolus-Mission, die vor kurzem den Wiedereintritt gemacht hat. Und ich bin seit mehr als 10 Jahren hier bei der ESOC im Flugbetrieb tätig.
Wenn ich fragen darf, was war Ihr Werdegang? Was hat Sie hierher geführt?
Ich habe damals in Berlin und im Ausland Luft- und Raumfahrt studiert. Hatte erst einen Schwerpunkt auf der Luftfahrt, aber viele Praktika im Raumfahrtbereich gemacht. Auch im Ausland Praktika im Raumfahrtbereich. Und ab einem gewissen Punkt des Hauptstudiums muss man sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Fahrzeugtechnik, Luftraumfahrt, Meerestechnik, Planung, Betrieb. Und ich habe mich dann für die Raumfahrt entschieden. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, erstmal am Bodensee, dann auch im Ausland und bin dann über das Praktikum hier zur ESOC für ein Trainee-Programm gekommen. Und dann habe ich hier auch meine Diplomarbeit geschrieben, habe dann ein Young Graduate Trainee-Programm gemacht. Und von dort an ging es dann weiter.
Wir werden heute über Aeolus sprechen, einen ganz spannenden Satelliten. Tatsächlich, so wurde mir klar, die erste Mission, die dieser Podcast von Anfang bis Ende begleitet hat. Es gibt eine Episode vom Start. Aber für alle Menschen, die diese Episode nicht gehört haben, können Sie einen kurzen Überblick geben, was für ein Satellit Aeolus war und was er tat?
Also Aeolus wurde 2018, am 22. August 2018 gestartet von French Guiana Baikonur. Es ist ein Satellit der sogenannten Earth Explorer Familie. Das sind Satelliten, die Erdbeobachtung durchführen, aber mit dem Ziel, neue Technologien oder neue Wissenschaften zu unterstützen. Und Aeolus ist die sogenannte Windmission der ESA. Das heißt, dass Aeolus mit einem sehr leistungsstarken Laser, der Windprofile in Höhen bis zu 30 Kilometer gemessen hat. Die Entwicklung von der Aeolus-Mission geht weit, weit zurück in die 90er. Eigentlich sollte Aeolus schon sagen wir mal 2007, 2008 starten. Aber die Entwicklung des Instruments, des Lasers, war sehr, sehr aufwendig. Es gab sowas in der Form noch nicht. Und deshalb hat es etwas länger gedauert, bis der Satellit seinen Start hatte. Aber im Endeffekt konnte Eolus dann 2018 starten, hat seine nominelle Lebenszeit überschritten. Die nominelle Lebenszeit war ungefähr 3,25 Jahre und hat es jetzt mittlerweile bis fast 5 Jahre geschafft und in der Zeit tatsächlich Windprofile messen können, die dann auch von verschiedenen Wetterdiensten in die Vorhersagen eingebunden werden konnten. Ein großes Beispiel ist auch in der Zeit, wo Flugzeuge beispielsweise nicht fliegen konnten und dementsprechend Messungen für Winde, Luftgeschwindigkeiten und Temperaturen und alles, die benötigt werden, um Wettervorsagen zu machen, konnte Eolus diese Lücke füllen durch die Messung der globalen Windprofile. Also Eolus hat in der Hinsicht sowohl technologisch, wissenschaftlich für die Klimaforschung, als auch jetzt am Ende mit diesem assistierten Wiedereintritt viele erste Bereiche abgedeckt. Ja.
Ich hatte gelesen, dass tatsächlich ein, ja, wie soll man das nennen, Nutzen allein der Mission von Eolus da war, den man so ungefähr ausgerechnet hat auf mehrere Milliarden Euro an Gewinn, was diese Mission, das kann man natürlich nicht irgendwo auf einem Zettel sehen, aber dadurch, dass die Wettervorhersagen besser waren, weil es anscheinend so direkt genutzt werden konnte und so eine direkte Verbesserung war, dass man so direkt damit arbeiten konnte, dass man einen Nutzen daraus ziehen konnte.
Ja.
Und das wurde auf mehrere Milliarden Euro aufsummiert. Das finde ich ganz enorm. Ja. Jetzt ist Eolus zu einer Zeit entstanden, als es noch nicht große Regularien gab zum Schutz vor Dingen, die vom Himmel fallen sozusagen.
Ja.
Aber man hat sich für Eolus etwas Besonderes ausgedacht, das in der Form, glaube ich, noch nie gemacht worden ist. Was haben Sie da gemacht?
Also Sie sprechen die Regelung an für Weltraumschrott oder auf Englisch die Clean Space Charter. Das heißt, dass man heutzutage versucht, dadurch, dass in der Zeit auch sehr viele, sag ich mal, große Konstellationen in den Weltraum geschossen werden, dass einfach der Weltraummüll sich da stark erhöht. Und alle Missionen, die jetzt entwickelt werden oder seit März 2014, müssen sich an diese Regularien halten, dass ja eine gewisse Grenze an Risiko nicht überschreiten. Die sogenannte Global Casualty Risk, dass für den Fall, dass der Satellit einen Wiedereintritt durchführt, dass da auf der Erde das Risiko nicht über dieses Limit geht. Nun, Eolus, wie Sie gesagt haben, wurde vor dieser Regelung oder die hauptsächlichen Entwicklungen oder Milestones wurden vor dieser Regelung schon gemacht. Daher musste Eolus diesen Regeln gar nicht folgen. Also die Baseline für die Eolus-Mission war, dass am Ende der Mission wir einen unkontrollierten Wiedereintritt machen. Das heißt, wir würden den Satelliten passivieren. Das heißt, jegliche Form der Energie on board würden wir versuchen zu entleeren. Beispielsweise Treibstoff, Energie in den Batterien oder einfach den Computer ausschalten, damit er sich nicht durch irgendwelche Zufälle dann wieder anschaltet. Das war die Baseline für den Satelliten und der wäre dann unkontrolliert zur Erde zurückgekommen. Sprich, wir würden nicht wissen genau wann und natürlich auch nicht genau wo. Und das Risiko, das berechnet worden ist anhand der Struktur und des Aufbaus des Satelliten, hat gezeigt, dass diese Grenze, dieses Limit für die global, das Risiko für die sogenannte Casualty Risk wäre überschritten worden. Daher hat bei der Eolus-Mission ein sogenannter Best-Effort-Regelung gegriffen. Das heißt, wir sollten zusammen mit verschiedenen Partnern uns anschauen, was denn gemacht werden kann mit dem Satelliten, so wie er jetzt gerade ist, weil, wie gesagt, er wurde vom Design her nicht entwickelt, um jegliche Form eines Wiedereintritts, außer der ist unkontrollierten, durchzuführen. Und es ist dann dazu gekommen, dass wir erstmal Anfang 2022 darüber gesprochen haben, wie könnten wir den Satelliten und die Lasermessung verbessern, weil wir gesehen haben, dass die Lasermessung mit der Zeit abgenommen haben, also die Qualität Und da kam ins Gespräch, den Satelliten von dem Orbit her niedriger zu fliegen. Nun, Eolus fliegt bereits, oder seine nominelle Höhe beträgt 320 Kilometer, was unterhalb der ISS ist und unterhalb vieler Erdbeobachtungssatelliten. Meistens sind im Raum zwischen 600, 800 in dem Bereich. Aber Eolus flog seit 2018 auf einen Orbit von 320 Kilometer. Das heißt, dass die Einflüsse der Erdatmosphäre weiterhin spürbar sind auf den Satelliten.
Das heißt, er wird gebremst.
Er wird gebremst. Die solare Aktivität hat für uns, die im Flugbetrieb tätig sind oder waren, einen direkten Einfluss gehabt. Wenn die Sonne jetzt beispielsweise eine sehr starke Aktivität innerhalb von kurzer Zeit hatte, haben wir es direkt auf den Satelliten gespürt, weil er durch die Entwicklung oder die Veränderung der Erdatmosphäre dementsprechend abgebremst worden ist und die Vorhersagen der Flugdynamiker nicht mehr griff. Und im Zuge dessen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns den Satelliten noch mal ein bisschen niedriger fliegen, kam dann zwangsweise auch die Frage, naja, aber wenn wir niedriger fliegen, sind wir noch mehr von den Entwicklungen oder den Veränderungen der Solaraktivität beeinträchtigt. Und wir hatten zu der Zeit schon erste Indizien, dass unsere Orbit-Erhaltungsmaßnahmen, sprich die wöchentlichen Manöver, die durchführen, dass die nicht mehr ausreichend sind. Sprich, dass wir zu der Zeit schon, also 2022, zwei Manöver pro Woche ausführen müssen, um ihn auf dem Referenzorbit zu halten. Das Ergebnis dieser Besprechung im Januar 2022 hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, den Satelliten jetzt niedriger zu fliegen und dann das Risiko einzugehen, dass mehr Treibstoff verbraucht wird und das operationell ist, sehr, sehr aufwendig sein kann, haben wir uns darauf geeinigt, uns doch anzuschauen, was denn passieren würde, wenn wir jetzt langsam keinen Treibstoff mehr haben und uns dem Ende neigen. Und da kam halt das Thema des Wiedereintritts her oder auf. Und so startete dann im April 2022 der erste Workshop zu dem Eolus Reentry Operations, wo wir mit der Industrie, mit ESTEC, mit verschiedenen Parteien uns das mal angeschaut hat, was kann man denn mit dem Eolus-Satelliten am Ende seiner Lebenszeit in Bezug auf Wiedereintritt durchführen. Und da kam das Konzept des sogenannten assistierten Wiedereintritts zu Wort. Ja.
Was waren an der Stelle Faktoren? Also wenn Sie gefragt haben, was kann der Satellit? Ich könnte mir denken, zum Beispiel Leistungsfähigkeit des Triebwerks, richtig, weil man das sicherlich braucht, um zu bremsen. Gab es noch weitere?
Ja, es gab diverse Faktoren. Also man muss sich so vorstellen, man überlegt sich diesen Wiedereintritt oder ein Konzept für den Wiedereintritt und da muss man natürlich erstmal gucken, was hat man denn alles? Was kann der Satellit alles? Was sind die ganzen Randspezifikationen? Und wie erwähnt, flog er bereits auf einem sehr niedrigen Orbit, 320 Kilometer. Das ist in Bezug auf Wiedereintritt kann auch von Vorteil sein, wenn man bereits niedriger fliegt, dann muss man nicht eine größere Strecke zurücklegen. Das war ein Aspekt. Der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, waren die Triebwerke. Man muss in der Lage sein, den Satellit durch Manöver abzubremsen und dementsprechend die Höhe zu verringern, möglichst in einer kurzen Zeit, auch wegen der Effizienz dieser Manövers. Weil wenn man Manöver zu lange fliegt, dann kompensiert es sich quasi, wenn man das über den ganzen Orbit macht. Also Triebwerke war auch eins. Und dann allgemein natürlich auch die Plattform, der Satellit. Kann er in der Form, wie er jetzt gerade ist, solch eine Operation durchführen? Weil wir gehen ja von einem normalen operationellen Orbit in einem niedrigeren Orbit und dieser niedrige Orbit wird stufenweise erreicht, indem man mehrere Manöver ausführt. Sprich, wir hatten noch nie solch große Manöver geflogen und so lang. Wir haben noch nie oder haben uns nicht oder wussten nicht ganz genau, wie verhält sich die Plattform, also sprich die Sensoren, die Aktuatoren, der komplette Satellit, wie verhält er sich in diesen niedrigen Höhen, wo auch der atmosphärische oder der Widerstand wesentlich größer ist. Also man spricht dann von aerodynamischen Effekten, für die der Satellit so in der Form nicht ausgelegt war. Oder die verschiedenen, sag ich mal, Modi, Flugmodi, die der Satellit hat. Und das waren alles Aspekte, die wir uns ganz genau angucken mussten. Und natürlich ganz wichtig, wie viel Treibstoff brauchen wir, um das zu machen? Und haben wir so viel Treibstoff noch übrig an dem Punkt, wo wir das besprochen haben? Und auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist der Nutzen. Warum wollen wir sowas überhaupt machen? Macht es Sinn? Wie gesagt, die Baseline war, wir lassen unkontrolliert wieder eintreten. Wo ist das Problem in der Hinsicht? Wir könnten ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, Manöver auszuführen, die dann auch einen Satz Treibstoff benötigen, könnte man auch die Frage stellen, warum nutzen wir diesen Treibstoff nicht, um das primäre Ziel dieser Mission zu erfüllen, sprich Wissenschaft, wissenschaftliche Messung. Und Eolus hat bewiesen, dass die Windmessungen, die er durchgeführt hat, von Nutzen sind und in die Wettermodelle eingebunden werden konnten. Da stellt sich natürlich auch die Frage der Balance, also Treibstoff für Wiedereintritt oder Treibstoff für Wissenschaft. Und das waren auch Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben. Ja.
Wenn man es jetzt gelassen hätte mit dem Wiedereintritt, wie viel mehr Wissenschaft hätte man machen können? Kann man das?
Ja, die Frage kam und an dem Zeitpunkt, wenn wir das jetzt genau in dem Punkt nehmen, wo wir die Wissenschaft gestoppt haben, das war Ende April diesen Jahres. Und das gegenüberstellt mit der Solaraktivität, die zu der Zeit oder noch weiterhin steigt. Wir bewegen uns ja auf dem 25. Zyklus zu, also den Solar Peak. Und den Treibstoff und die Performance der Laser. Also eine Sache, die auch sehr spezifisch für Eolus ist, ist, dass das Instrument, also der Laser, auch mit der Zeit leider aufgrund verschiedener chemischen Reaktionen im Weltraum auch ein wenig an Performance, also Leistung verloren hat. Und wenn man das alles gegenüberstellt, inklusive der Vorhersage, wie die Sonne sich denn verhält, das kann man natürlich nicht ganz genau spezifizieren, aber man hat Vorhersagen, basierend auf den letzten Datenpunkten, die man hat, wären es nur einige Monate noch gewesen, die der Satellit wissenschaftliche Messungen ausführen kann. Aber da, das finde ich auch sehr gut bei der Mission, hat die ESA einen, finde ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden. Und dieser Kompromiss war, dass man von Ende April bis Juli diese Zeit nutzt und davor die Wissenschaftscommunity fragt, okay, was für extreme Test oder was für wissenschaftliche Untersuchungen würdet ihr noch gerne mit dem Satelliten ausführen, wenn ihr jetzt quasi freie Hand hättet. Ihr kennt den Satelliten, der ist jetzt über 3 Jahre geflogen, ihr wisst, wie er sich verhält, ihr kennt ein bisschen den Charakter des Lasers. Jetzt öffnen wir euch die Möglichkeit, uns Vorschläge zu machen, was sollen wir am Ende der Mission machen. Auch Dinge, wofür die Mission eigentlich nicht ausgelegt war, also auch extreme Tests, die vielleicht sogar zur Zerstörung des Lasers führen könnten.
Also auch Dinge, die man sonst nie versucht hätte.
Ganz genau, weil die hätten viel zu großes Risiko, die normalen wissenschaftlichen Tätigkeiten dann Einfluss drauf zu haben. Aber da wir uns am Ende der Mission befinden, durften die Leute dann oder die Community sich dann auch Tests auswählen, die ein bisschen extremer waren. Und das fand ich ein guter Kompromiss gewesen, dass dann die letzten Monate dazu genutzt wurden, um noch mehr Wissenschaft aus dem Satelliten zu entnehmen oder Wissenschaft zu betreiben. Und das hat die wissenschaftliche, sag ich mal, Gemeinde und auch nicht nur Wissenschaft, aber auch technologische, weil man hat auch technologische Demonstrationen oder Tests ausgeführt mit dem Satelliten in Verbindung mit unterschiedlichen Ausrichtungen des Satelliten sogar. Und das hat dann, sag ich mal, den Bereich abgedeckt. Und dann als Kompromiss wurde dann ungefähr 50 Kilogramm zurückgehalten für den Wiedereintritt, um die komplette Thematik des Wiedereintritts mit diesem neuen Konzept des assistierten Wiedereintritts reinzubringen, als Teil der Mission zu machen. Und dieser Balance, finde ich, hat die ESA da sehr, sehr gut getroffen. Ja.
Sie sagten gerade schon, mit der Ausrichtung des Satelliten gab es Versuche. Ja. Kennen Sie noch weitere Beispiele, was für Versuche gemacht worden sind?
Also wenn man sich nur die Wissenschaftsthematik anschaut, da gab es zum Beispiel den Versuch, den Satelliten mal außerhalb seiner Spezifikation zu bewegen. Sprich, für die Messung mit dem Laser wurde gesagt, eine gewisse Ausrichtung des Satellitens, also der ist, sag ich mal, der des Blickwinkels des Instruments muss beispielsweise bei 35 Grad sein. Und da hat man gesagt, naja, probieren wir mal diesen Winkel ein bisschen zu ändern, um zu gucken, ob dann nicht die Leistung oder die Messung verbessert werden konnten. Das war beispielsweise eines der Tests, die ausgeführt worden sind. Andere Tests waren zum Beispiel, um den Laser zu kalibrieren, wird er meistens auf sehr, sag ich mal, homogene Areale ausgerichtet, zum Beispiel Wüste oder Polregion. Und man hat dann auch versucht, den Satelliten mal ein bisschen länger in dieser sogenannten NADI-Ausrichtung zu halten. Das waren beispielsweise Tests für die Wissenschaft, für das Instrument, wo auch die Satellitenplattform mit eingebunden worden sind. Wenn man sich jetzt das aus dem Winkel des Wiedereintritts anschaut, waren da sehr viele Aspekte, die erstmal geprüft werden mussten. Weil wie gesagt, Mitte 2022 ging es erst los mit dem Konzept. Da wurde dann gesprochen, okay, was könnten wir machen? Wie würden wir ihn abbremsen? Wie muss der Satellit gedreht werden, um diese Bremsmanöver auszuführen? Und das Interessante war ja, dass das Manöver, das schlussendlich genutzt wurde, um den Satelliten abzubremsen, das konnte oder wurde nicht erfolgreich während des normalen Betriebs ausgeführt. Es war vorgesehen für den Launch, also nachdem wir den Satelliten 2018 gestartet haben, war es ein Teil der ersten Kommissionsaktivitäten, diese sogenannte Retrograde Attitude, also diese entgegen der Laufbahn Ausrichtung des Satelliten zu testen. Das ist aber leider schief gegangen. Also der Satellit hat während des LEOPS, vielleicht erinnern Sie sich dran, zwei wesentliche Anomalien gehabt, die zu einem Safe-Mode und zu einer des Widerstandens der Software führten. Und ein Grund dafür war, dass wir diese Retrograde-Attitüde getestet haben und der uns nicht geglückt ist. Aber zu der Zeit war die Priorität darauf gesetzt, den Laser so schnell wie möglich anzumachen, um schnell Wissenschaft auszuführen, weil der Satellit hat halt eine kurze Lebenszeit. Und da hat man gesagt, gut, wir testen das irgendwann später. Aber da die wissenschaftlichen Messungen so wertvoll waren und so erfolgreich, kam es im Endeffekt nicht dazu. Weil jedes Mal, als die Möglichkeit da war, dieses Manöver zu testen, hat man die Priorität eher dem Instrument gegeben, dem Laser. Weil für dieses Manöver muss man tatsächlich den Laser ausschalten. Das heißt, wir mussten warten, bis der Laser ausgeht, was wir natürlich nicht wollten, um dieses Manöver einzuführen. Und im Zuge dieser Diskussion 2022 haben wir uns dann entschieden, beim nächsten Swap des Lasers, also wir mussten von einem Laser auf den anderen wechseln, dass wir innerhalb weniger Tage diverse Tests auf der Plattform ausführen. Es war auch interessant, weil man muss immer gucken, wann ist die Möglichkeit in Bezug auf der Wissenschaft gegeben, da etwas reinzustecken, das dann für die Plattform wieder von Nutzen sein kann, weil das Hauptziel ist natürlich Wissenschaft. Und das war ein, glaube ich, fast mehr als einmonatige Aktion, wo dann der Laser gewechselt worden ist, und da haben wir uns dann quasi eineinhalb Tage reserviert, um dieses Manöver wirklich zu testen, vollständig den Satelliten in diese Ausrichtung zu bringen, ein kurzes Manöver zu fliegen und dann wieder zurückzukommen. Und wir haben noch diverse andere Tester durchgeführt. Das heißt, es waren viele Tests, also dieses Retrograde-Manöver, wir mussten die Inklination des Satelliten korrigieren, wir mussten auch das Triebwerk wechseln, weil es sich gezeigt hat, dass 2022 die Leistung auch der Triebwerke, des Hauptstrangs der Triebwerke an Leistung verloren hat. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, sehr, sehr große Manöver durchzuführen, um den Satelliten über 100 Kilometer in kurzer Zeit herunterzubringen, war es schon empfehlenswert, die besten Triebwerke dafür zu nutzen. Also mussten wir auch das irgendwie reinbringen, die Triebwerke zu wechseln und möglichst nicht vor der Kampagne, sondern, also nicht kurz davor, sondern weitaus davor, um auch wirklich zu sehen, dass die Triebwerke gut funktionieren. Und das ist auch ein Beispiel der Tests, die wir ausführen mussten, ja.
Sie haben also auch dieses Manöver gemacht, dieses Retrograde-Manöver, das ganz am Anfang der Mission nicht geglückt ist. Wie ist das dann abgelaufen?
Der Test oder?
Als Sie das Manöver dann ein zweites Mal probiert hatten. Das erste Mal, seitdem es schiefgelaufen war.
Das Interessante war, wir mussten unsere Tests auch sehr komprimieren aus dem Grund der Balance zwischen Wissenschaft und Plattformtest, obwohl beides meines Erachtens nach sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt. Ich kann sagen, ich persönlich und das Team, wir waren sehr, sehr nervös, weil wir haben das seit 2018 nicht durchgeführt. Wir haben uns nur einen Slot von, sag ich mal, einen Tag gegeben, um das Manöver auszuführen. Und wir haben am selben Tag auch Inklinationskorrekturmanöver ausgeführt. Das heißt, das sind Manöver, die den Satelliten aus seinem Orbit bringen, um die Inklination zu korrigieren. Und schlussendlich haben wir an einem Tag zwei Inklinationskorrekturmanöver gemacht und dann im Anschluss dieses Retrograde-Manöver ausgeführt. Und wir waren sehr nervös. Also ich habe auch, ich glaube, auf Twitter oder X oder wie es jetzt heißt, haben wir da auch Bilder gehabt, weil der Missionsmanager war da. Und es war für uns schon ein gewisses, also eine gewisse Aufregung da, weil das Konzept zu dem Zeitpunkt, wir haben es am, ich glaube, es war am 5. Oktober, wenn ich mich nicht, 4. oder 5. Oktober, es war auf jeden Fall im Oktober 2022, haben wir es ausgeführt. Und zu dem Zeitpunkt war das Konzept für den Wiedereintritt schon sehr fortgeschritten. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch zwei Möglichkeiten. Einmal den Satelliten nicht durch die Retrograde-Attitüde den Wiedereintritt nicht durch sogenannte Retrograde-Manövers auszuführen, sondern auch durch Prograde-Manöver.
Was bedeutet das?
Also es bedeutet, dass man den Satelliten einmal so dreht, dass die Triebwerke entgegen der Flugrichtung ausgerichtet werden und dann quasi diesen Bremseffekt macht. Oder man belässt den Satelliten in der Ausrichtung und macht Manöver in Flugrichtung, aber in einer anderen Form, sodass derselbe Effekt erreicht wird, dass der Orbit sich reduziert. Also es ist wirklich nur die Richtung Prograde oder Retrograde.
Prograde, wie würde das funktionieren, wenn man den nicht anders ausrichtet? Wie würde man den Effekt einer Verringerung der Flughöhe erreichen?
Das ist ein Konzept, das die Missionsanalysen oder die Flugdynamiker in einem anderen ESA-Bereich, also bei ESTEC, vorgestellt haben. Das hat dann damit zu tun, wo man diese Manöver, an welcher Position man die ausführt. Also ich bin da selber nicht so der Spezialist. Aber das hat dann einen anderen Effekt, wenn man das in einem anderen Orbit-Bereich ausführt. Und das kann dann auch dazu führen, dass man den, man erhöht dann quasi den Orbit auf einer Seite und reduziert den quasi auf der anderen.
Dann nutzt man wahrscheinlich an der Stelle eben einen Bremseffekt bei der Seite mit der größten Erdnähe.
Genau.
Hat man einen stärkeren Bremseffekt.
Genau.
Und nähert sich dann im Prinzip so weit an, dass man am Schluss
ganz
dort nicht wieder rauskommt.
Ganz genau. Also wir haben auf Eolus einen nicht perfekt zirkularen Orbit, also er ist schon elliptisch, und da nutzt man die Vorteile der Apoapsis und der Periapsis. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Also wir waren sehr gespannt, weil das Konzept basierte auf diesem Test, und wäre dieser Test nicht geglückt, hätten wir dann zurückgehen müssen und uns andere Konzepte ausdenken müssen. Aber wie gesagt, zu der Zeit waren wir schon im Oktober 2022 und die Solaraktivität ist gestiegen. Der Treibstoff reduzierte sich zu der Zeit weiterhin. Also ab einem gewissen Punkt standen wir auch ein bisschen gegen der Zeit.
Einen Begriff hatten Sie gerade noch genannt, da möchte ich auch noch eben nachfragen, Inklinationskorrekturen.
Ja.
Was versteht man da drunter?
Also die Inklination des Satelliten, also es ist ein Orbitparameter, der dann quasi aussagt, wann der Satellit die Erde überfliegt. Also Eolus hatte eine sogenannte Überflugszeit, die war auf 6 Uhr gelegt. Und um halt, sag ich mal, konstante Messungen auszuführen, muss der Orbit relativ konstant bleiben. Also wir hatten eine Wiederholperiode von 7 Tagen. Sprich, jeder Ort wird alle 7 Tage einmal überflogen. Und mit Hilfe dieser Inklinationsmanöver konnten wir einen gewissen, das deutsche Wort, also einen gewissen Drift dieser Überflug des Äquators zum Beispiel, konnte man kompensieren. Wir durften innerhalb von, ich glaube, es waren 10 Minuten abweichen. Aber es hat sich gezeigt, dass wenn man die Vorhersage auf weitere Monate, weitere Jahre ausführt, bis Ende 2023 zu dem Zeitpunkt, dass wir diese Abweichungslimit von 10 Minuten überschritten hätten, durch einen leichten Verzug dieser Inklination des Orbits.
Es geht also darum, dass wenn man einen Punkt hat auf der Erde und der soll genau wieder in den 7 Tagen überflogen werden muss. Dafür muss man Korrekturen machen.
Genau, und es ging dann darum, dass wir innerhalb dieses Bereiches bleiben, damit die Messungen, die ausgeführt werden, nach wie vor auch mit den anderen Messungen verglichen werden können. Weil sonst hätte man da eine Abweichung und dann ist es nicht mehr repräsentativ, wie das ausgeführt wird. Und das kann man halt durch sogenannte Out-of-Plane-Inclination-Correction-Manövers ausführen.
Sie sagten gerade, 50 Kilo Treibstoff haben Sie zurückbehalten für das Deorbiting, also für den Re-Entry. Für die Relation, wie viel hatte Aeolus ursprünglich an Bord?
Also ursprünglich waren es um die 260 Kilogramm, die er am Start hatte. Und also nur vom Treibstoff. Es gab noch, also Aeolus musste auch Sauerstoff mitführen für ein zusätzliches System, das dann den Laser für die Funktion des Lasers benötigt wurde. Und vom Treibstoff waren es 260 und davon laut Berechnung wurde gesagt, sollten wir 51 Kilogramm zurückhalten.
Ist tatsächlich der Anteil jetzt etwas größer, als ich selber vermutet hatte, aber der Gewinn, was man dadurch gemacht hat, also wir können ja schon mal spoilern, das Re-Entry, was sie gemacht haben, war ein großer Erfolg.
Ja.
Und wir hatten auch schon gesagt, es ist das erste Mal, dass so etwas gemacht worden ist. Hatte man auch das erste Mal die Idee oder gab es die vorher schon mal?
Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin mir sicher, dass das verschiedene weltweite Agenturen, Behörden, Unternehmen sich mit dieser Thematik befasst haben. Und auch Wiedereintritt-Szenarien durchgespielt haben, die gewiss ähnlich sein konnten. Für Aeolus können wir sagen, dass es das erste Mal war, dass wir diesen assistierten Wiedereintritt ausgeführt haben, in der Form. Sprich, dass wir, wenn man jetzt nur die Manöverzeit beispielsweise mal betrachtet, dann hat man den Satelliten von einem Startorbit, der auch sehr spezifisch für Aeolus ist, von 320 Kilometer, hat man den Satelliten innerhalb von weniger von 3 Tagen, von 320, ja okay, nicht 23, wir haben die Manöver angefangen mit 280 Kilometer, das muss auch gesagt werden. Wir hatten nämlich eine Phase am Anfang, wo wir die Orbit-Erhaltungsmanöver nicht mehr fortgeführt haben, das heißt, der Satellit ist von alleine, hat seine Höhe gesenkt, ist dann auf 280 Kilometer und da haben wir angefangen, die aktiven Manöver durchzuführen. Aber wir haben dann quasi von 280 Kilometer den Satelliten bis auf Wiedereintritt innerhalb von weniger als 3 Tagen durchgeführt. Von daher ist dieses Konzept des assistierten Wiedereintritts, der dann, im Nachhinein ausgeführt worden ist, für mich war das definitiv eines der ersten Male, wo man das gemacht hat. Also viele Satellitenmissionen, die jetzt gebaut oder entwickelt werden, da sieht man das schon vor. Mhm. Sprich, man trifft dann schon Bedingungen oder Entscheidungen, die dann den Wiedereintritt als Bestandteil der Mission von vornherein schon mit einbinden. Sprich, es soll ein kontrollierter Wiedereintritt sein oder unkontrollierter. Und von daher war das eine Neuerung in dem Sinne, dass es gar nicht vorhergesehen war und dann im Nachhinein aufgesetzt worden ist und in der Form einen Wiedereintritt durchzuführen, der anfangs quasi eine unkontrollierte Phase hat, weil wir den Satelliten einfach gedriftet haben, in der Mitte dann quasi kontrolliert ihn in kurzer Zeit runtergedrückt haben in einen Wiedereintrittskorridor und der letzte Teil des Wiedereintritts war nach wie vor unkontrolliert. Und das ist sehr spezifisch für diesen assistierten Wiedereintritt und in der Form ist mir nicht bekannt, dass man das so ausgeführt hat bisher.
Ich glaube, ich habe gerade eine Beantwortung meiner Frage übersprungen, nämlich wie lief es mit dem Retrograde-Manöver?
Achso.
Bei dem Versuch.
Lief gut. Er wurde im Endeffekt durchgeführt. Was man dazu sagen muss, was wir da hauptsächlich getestet haben, war das Konzept, dass man den Satelliten in diese Retrograde-Attitüde bringt. Also dazu muss man ihn drehen mit den Triebwerken. Und dann führt man ein Manöver aus und dann bringt man ihn wieder zurück in die normale Attitüde. Das Manöver, das ausgeführt worden ist, war recht klein. Das war sehr, sehr klein.
Sind Sie dahinter gekommen, zufällig, während Sie dieses Manöver jetzt geflogen sind, was beim ersten Versuch 2018 nicht geklappt hat?
Der, die Ursache, weswegen es nicht geklappt hat, wurde bereits 2018, als wir in der Situation waren, wurde schon bereits vermutet und wir waren auch schon an einem Punkt, wo wir hätten das umsetzen können, während des Launches sogar. Aber es war zu dem Zeitpunkt sehr unklar und wir hatten gerade zwei Recoveries ausgeführt. Und die Vermutung war damals, es hat sich bestätigt, weil wir haben das dann nach dem Start on Board korrigiert und wir haben, wie gesagt, 2022 das dann ausgeführt und gesehen, dass es funktioniert hat. Also wir haben quasi schon die Korrektur ausgeführt mit Hilfe der Industrie, die sich das dann angeschaut hat. Und es waren tatsächlich gewisse Einstellungen des sogenannten Failure Detection, Isolation and Recovery Systems des Satelliten, das für Anomalien ausgelegt ist. Und da mussten wir einiges nachstellen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir 2022 das erfolgreich ausführen konnten.
Ja. Also die Korrektur war schon im Satelliten, aber eben richtig. In dem Moment schlicht gesagt ungetestet.
Genau, das war, weil die Möglichkeit niemals da war, aber wir haben damals, als es schon geschehen ist, hat man sich das schon angeguckt und hat es schon on board korrigiert, ja.
Als wir dann die heiße Phase hatten beim Re-Entry, sind sie also von 280 Kilometern in wenigen Tagen runtergegangen, um wie weit?
Also das komplette Konzept sah vor, dass wir erstmal bei unserem 320 Kilometer starten und dann ihn einfach fallen lassen, bis er diese 280 Kilometer erreicht. Das hat dann im Endeffekt am 19. Juni haben wir angefangen und am 24. Juli haben wir das erste Manöver ausgeführt. Also sprich ein bisschen mehr als einen Monat. Warum 280 Kilometer? Weil das Konzept von vornherein vorhergesehen hat, dass wir erst mit einem Manöver starten, ein sehr großes Manöver, um das einmal überhaupt zu testen im Flugbetrieb, weil wir konnten es bisher nicht testen. Weil diese sehr großen Manöver oder dieser sehr große Schub, den man da ausführen musste, auch Auswirkungen auf den Orbit hat. Also man verringert ja den Orbit und für die normale Wissenschaft würden wir da komplett aus unserer Referenz rausfallen und müssten es wieder korrigieren und dementsprechend wieder Treibstoff aufwenden. Das heißt, wir konnten es tatsächlich erst als Teil dieser Kampagne testen. Das heißt, es war auch immer eine gewisse Unsicherheit da, ob das überhaupt funktioniert. Wenn das erste Manöver nicht funktioniert, dann kann man den kompletten Rest vergessen. Das Konzept hat daher vorgesehen, in der ersten Phase, nachdem der natürliche Fall stattfindet, dass man in der ersten Phase ein solches Manöver erstmal ausführt und dann ungefähr 2 bis 3 Tage reserviert, um eventuell Korrekturen auszuführen, Sachen zu analysieren, zu charakterisieren und zu verstehen, ob das auch so in der zweiten Phase durchgeführt werden kann, weil die zweite Phase bestand tatsächlich aus 4 solcher Manöver hintereinander, also nur Abstand von 1 oder 2 Orbits. Und die würden dann den Satelliten von 250 Kilometer auf 150 Kilometer bringen. Sprich, das erste Manöver, das Ziel war es, von 280 Kilometer auf 250 zu kommen, also eine Reduktion um 30 Kilometer der Periapsis. Und die zweite Phase dann hätte den Satelliten um 100 Kilometer nochmal runtergebracht, die Periapsis, also der niedrigste Abstand vom Satelliten zur Erde. Und wir wären dann bei 150 Kilometer, hätten wir dann ungefähr 11,5 Stunden Zeit gehabt, um das dritte und letzte Manöver auszuführen, das den Satelliten dann von 150 Kilometer auf 120 Kilometer bringt. Und dort hätten wir dann quasi wären wir mit der aktiven Reduktion des Satellitenorbits wären wir fertig gewesen. Und dann war die Vorhersage, dass durch die Atmosphäre in dem Höhenbereich es nur ungefähr 2,5 Umrundungen gebraucht hätte, bis der Satellit die 80 Kilometer Marke getroffen hätte, also die Höhe, wo Satelliten üblicherweise zerbrechen.
Das erste Manöver, ich habe gesehen im Blog Tag 1, wo Sie sagten, das große, das war eine Zündung, ich glaube über 29 Minuten ist die gelaufen. Ja. Mit einem Treibstoffverbrauch von, ich meine, das an die 6 Kilogramm.
Ja, waren, ne? Das waren genau mehr als 6. Im Endeffekt hat man das sogar noch last minute aufgeteilt. Das war dann nicht mehr ein Manöver, sondern 2. was von Vorteil war, weil wir konnten dann auch zwei Manöver hintereinander testen. Aber es hat auch damit zu tun, wie Sie gesagt haben, wie lange man dieses Manöver fliegt. Weil wenn es zu lange ist, dann verliert dieses Manöver der Effekt halt an Bedeutung. Deswegen wurde dieses Manöver auch aufgespaltet in zwei. Und ja, das Manöver war in dem Bereich, den Sie gesagt haben, in Bezug auf den Treibstoffverbrauch und dem Schub. Und das war zu dem Zeitpunkt das größte oder stärkste Manöver, das wir jemals ausgeführt haben, ja.
Ist das einer der Faktoren gewesen, die man ganz am Anfang geprüft hat, ob das Triebwerk das überhaupt übersteht? Ja. Also ich nehme mal an, dass in der regulären Mission eine Zündung einer solchen Dauer eigentlich nie Teil der Mission war.
Richtig, also die Dauer, die wir beim Wiedereintritt oder bei den assistierten Wiedereintritt gehabt hatten, waren so nie erreicht. Wir haben fast, also das letzte Manöver hat fast über 50 Minuten gedauert. Und im normalen Betrieb hatten wir Schub, also das letzte Manöver, um uns vorwegzunehmen, war ungefähr 12, noch was Meter pro Sekunde. Und im normalen Flugbetrieb haben wir gerade mal, das Maximum, das wir erreicht haben, war 2,7 Meter pro Sekunde an Schub. Das heißt, wir waren um ein fast Vierfaches oder mehrfach. Also das erste Manöver war ja so in den Dreh um die 9 Meter pro Sekunde. Das heißt, man hat diese Art von Schub noch nicht gehabt und man musste das natürlich erstmal abklären, ist der Satellit in der Lage, das zu machen? So, und eine Sache ist auch, was steht auf dem Papier, ist eine Sache, und was kann der denn wirklich leisten im Orbit? Und das ist natürlich die Unsicherheit, die man da hat, aber man für gewöhnlich testet auch die Triebwerke vor dem Start auf dem Boden. Und da wurden tatsächlich auch hohe Schübe ausprobiert oder getestet. Das heißt, auf dem Papier und laut Konzept hieß es, ja, ihr könnt solche Manöver ausführen. Natürlich haben wir das so in der Form noch nie gemacht, aber laut Konzept und laut Design ist es möglich. Aber diese Frage kam natürlich und wir mussten dann auch zu den Leuten zurückgehen, die damals involviert waren beim Test, bevor der Satellit gestartet ist, und uns da die Bestätigung holen, ja.
Gab es bei diesem Re-Entry-Versuch, den Sie gemacht haben, auch irgendwelche Risiken? Also auch zum Beispiel Risiken für die Erde? Ich meine, das Risiko, dass man von einem Meteoriten getroffen wird oder von einem Stück Weltraumschrott, ist sehr, 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 sehr gering. Ja. Hat man an der Stelle das Risiko, falls was schiefgelaufen ist, auf der theoretischen Ebene ein klein bisschen erhöht? Also bestand eine minimalst erhöhte Gefahr? Wir reden immer noch von Wahrscheinlichkeiten jenseits von Gut und Böse. Aber ist das einer der Faktoren gewesen, dass es klappt irgendwie nicht? Also es könnte auch irgendwo runterkommen, wo wir das eigentlich nicht beabsichtigen?
Ja. Also die Referenz, die man zu dieser Frage immer hatte, war, wie hoch ist das Risiko, wenn wir nichts tun, und wie hoch ist das Risiko, wenn wir versuchen, etwas zu unternehmen. Ich selber bin kein Statistiker, aber diese Wahrscheinlichkeiten wurden exzessiv berechnet durch hundert oder tausende von Simulationen mit verschiedenen Parametern, um zu berechnen, in welchem Maße würden wir das Risiko verringern, alleine mit dem Versuch. Ob der nun glückt oder nicht, ist eine andere Frage, weil zu dem Zeitpunkt war uns auch klar, dass an jedem Punkt dieser Kampagne hätten wir abbrechen können oder abbrechen müssen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und da stellt sich die Frage, dadurch, dass wir aktiv intervenieren oder aktiv den Satelliten steuern, erhöhen wir an irgendeinem dieser Punkte das Risiko im Vergleich zu einem unkontrollierten Wiedereintritt? Und die Antwort auf diese Frage laut diesen Simulationen und Berechnungen war nein. Sprich, zu keinem Zeitpunkt würden wir, was auch ein bisschen counterintuitive ist, aber zu keinem Zeitpunkt würden wir das Risiko stärker erhöhen als bei einem unkontrollierten Wiedereintritt. Ich habe das immer ganz gern mit einer, sag ich mal, Metapher verglichen. Sprich, dass man steht an der Straßenkreuzung und sieht, dass eine ältere Person die Straße überquert und da kommt ein LKW zu. Nun hat man die Möglichkeit, einfach zu hoffen, ja, trifft nicht, oder man greift ein und stupst die Person vielleicht zur Seite, um diesen Aufprall zu vermeiden. Nun könnte natürlich durch das Wegstupsen sich vielleicht das Bein brechen oder sonst was, und dann könnte heißen, ja, hätten sie mich nicht angestupst, hätte ich hier mein Bein nicht gebrochen. Meine Intention war natürlich, die Person vor dem Laster zu schützen. Und diese Metapher habe ich immer benutzt, um für mich das auch vorzustellen, wenn weil Leute können immer sagen, wäre jetzt dieser Wiedereintritt nicht gut gelaufen und wir wären jetzt auf bewohntem Gebiet, wären Schrottteile gelandet, dann ist natürlich die Argumentation, ja, es ist da gelandet, weil ihr interveniert habt. Hättet ihr das eine Manöver da zum Beispiel nicht ausgeführt, wäre es nicht da gelandet.
Das kann man aber wahrscheinlich nicht sicher sagen.
Genau, weil halt, und das ist der Punkt, wo diese ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen reingehen, und es ist ein durchaus komplexes Thema, weil man hat, wie gesagt, es ist kein kontrollierter Wiedereintritt. Wir haben den Satelliten nicht auf 50 oder 40 Kilometer an einem gezielten Punkt hingesteuert, sondern es war ein Korridor. Es war ein recht weiter Korridor, der im Vergleich zu anderen Arealen auf der Erde ein wesentlich geringeres Risiko hatte, um Schäden anzurichten. Und das ist halt das Spezielle an diesem assistierten Wiedereintritt, dass wir nicht versuchen, einen Punkt anzusteuern, sondern einen Korridor, der sich über einen südatlantischen oder den südatlantischen Ozean erstreckt hat. Als ich mich das erste Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, war er der Pazifik, war ja der Point Nemo, also der Spur, der South Pacific Unhabited Area, ist eigentlich der charakteristische Punkt für kontrollierte Wiedereintritts, der wirklich angesteuert wird. Und für mich war es damals nicht klar, warum der Südatlantik, weil ich habe mir dann auch Karten angeguckt von Flugverkehr und allem, und ich fand das sehr nicht sonderlich intuitiv, warum da denn der Südatlantik und nicht der Pazifik angesteuert wird. Aber laut Berechnung und Statistiken, Wahrscheinlichkeitsrechnung, und wenn man sich die Flugbahn und die, sag ich mal, die Anzahl der bewohnten Masse über diesen Flugbahn oder diesen Korridor anschaut, dann ist tatsächlich der südatlantische Korridor für den assistierten Wiedereintritt der beste gewesen. Im Sinne von Risiko, ja.
Jetzt hatten wir gerade über Risiken gesprochen und wir haben auch schon gespoilert, es war ein Erfolg. Gab es denn irgendwie noch Überraschungen, wo Sie gesagt haben, es lief irgendwas anders ab als geplant?
Ja, deswegen habe ich gesagt, es wäre wahrscheinlich schön gewesen, wenn Sie auch in dem Briefingraum gewesen sind. Also ich muss mal so sagen, wenn ich Sie da kurz mal auf die Reise mitnehmen darf. Also wir haben, wie gesagt, das Konzept besagte, dass wir also wir haben auch erst am 17. Juli die Konfirmation von unserem Flugdynamik-Kollegen bekommen. Leute, nächste Woche geht's los, weil wir konnten es nicht festmachen, genau. Es war immer ein, sag ich mal, ein Bereich, wo dieser Wiedereintritt stattfinden kann. Das heißt, wir wussten auch gar nicht, wann genau. Wir mussten uns vorbereiten und dann abwarten, bis der Satellit diese Grenze erreicht hat, 280, oder wenn er vorhergesehen wird, dass er diese Grenze erreicht. Das heißt, am 17. Juli hat die Flugdynamiker, haben die Kollegen Bescheid gesagt, so am 24. geht's jetzt los. Und dann war die Baseline oder das Schema, das sie vorgesehen haben, erst zwei Manöver auszuführen, gucken, ob alles okay ist. Dann hatten wir weniger als zwei Tage. Dann würden wir alle vier Manöver hochladen und die wirklich schon auf dem Satelliten geladen haben, und die würden dann ausgeführt werden, weil wir hatten zu der Zeit nicht die Möglichkeit, vier zu intervenieren. Also wir mussten alle vier Manöver schon da landen. Und dann hätte man nochmal einen Break, um zu gucken, ob diese vier Manöver okay sind. Und wir mussten auch in der Zeit, das war auch ein ganz wichtiges Kriterium, die Telemetrie des Satelliten sammeln quasi oder auf der empfangen. Und das konnten wir auch nur über ein gewisses Frequenzband machen, das eine größere Bandbreite hatte. Das heißt, wir hatten auch da einen sehr kritischen Augenblick, der sogenannte Waiting B. Also wir hatten eine Waiting A, die kam zwischen der ersten Phase und zweiten Phase, und ein Waiting B, das kam dann zwischen der zweiten Phase und dem letzten Manöver. Und die Waiting A war weniger als drei Tage, die Waiting B war weniger als 12 Stunden. Und man kann sich dann so vorstellen, das ist wie so ein bisschen so eine Achterbahn, wo man erst den ersten Hügel hat, und wenn man den überstanden hat, kommt dann die Looping-Phase. So, und alles hängt natürlich vom allerletzten Manöver ab. Wenn das letzte Manöver nicht ausgeführt wird, war, naja, jetzt nicht alles für die Katz, aber hätte man den Korridor nicht anvisieren können und dementsprechend nicht das Ziel dieser Kampagne erreichen können. So, wir sind dann, das in der Theorie, wir sind dann in das erste Manöver rein, natürlich waren wir sehr nervös, und haben die ersten beiden Manöver ausgeführt und hatten da tatsächlich auch die ersten Problemchen. Es war schon ein bisschen vorausgesehen, weil wir schon von jeher große Probleme mit unserem GPS hatten. Im Sinne von, dass in gewissen Bereichen der Erde wir Signal GPS-Satellitsignal verloren haben oder dass unser GPS-Antenne sich ab und an einfach wieder gestartet ist. Nun ist aber dieses GPS für diesen Wiedereintritt von enormer Bedeutung, weil wir brauchen die Positionsdaten des Satelliten, um zu sehen, wie sind die Manöver ausgeführt worden, wo befindet er sich gerade, um halt diese nächsten Manöver vorzubereiten. Und so ist es dann halt geschehen, dass dann nach den ersten zwei Manövern wir gesehen haben, dass die GPS-Antenne Probleme hatte, da Signale zu empfangen. Und wir wussten, dass in der zweiten Phase wir 4 von diesen Manövern ausführen werden in einer recht kurzen Zeit. Und dass die Lagedaten nach diesen 4 Manövern von enormer Wichtigkeit sind. Das war dann die erste Überraschung und Gott sei Dank hatten wir diese Waiting A, diese weniger als 3 Tage, um das zu besprechen und zu analysieren. Und wir haben dann auch eine Lösung gefunden, mussten dann auch diese gemeinsam entschiedenen Korrekturen auf den Satelliten laden und sind dann mit dieser Optimierung in die zweite Phase gegangen. Sprich, im Bodensegment alles, war alles okay und wir haben dann die 4 Manöver hochgeladen. Und da war natürlich die Spannung groß im Sinne von, werden wir die GPS-Signale nach den ersten großen Manöver, die ungefähr 9,6 Meter pro Sekunde waren und über 35 Minuten Zeit. Sprich, war die Optimierung, die wir ausgeführt haben, ist die geglückt? Oder hat sie jetzt vielleicht zusätzliche Probleme bereitet? Und es hat sich dann herausgestellt, nach dem ersten Manöver, GPS-Signal war da, alles war wunderbar. Und das hat natürlich dann eine Beruhigung reingebracht. Ja, das war ein sehr kritischer Punkt. Nun haben wir die Kontakte mit deren Bodenstation so gelegt, dass wir die Manöver auch beobachten konnten. Das heißt, wir konnten während des Manövers ausgeführt worden ist, Telemetrie empfangen und sehen, alles ist gut im Satelliten. Also das war auch ein kleiner Vorteil. Okay, die Bodenstationen hatten auch Probleme. Das ist auch eine Überraschung, die wir hatten. Wir haben im Endeffekt 2 Bodenstationen verloren, aus diversen Gründen, die dann der Kampagne gefehlt hat, aber wir hatten genug Redundanz da. Und nach dem zweiten Manöver oder während des zweiten Manövers konnten wir in der Telemetrie sehen, so, alles ist gut, das Manöver wird ausgeführt und da hatte ich an dem Punkt schon das Gefühl, so, die Optimierung hat funktioniert, wir haben noch 2 weitere Manöver an Bord, ich wechsle jetzt zum B-Team rüber, das die Nachtschicht übernimmt und alles ist wunderbar. Das war ungefähr so 15:40 UTC, also universelle Zeit und dann ist der Kontakt abgebrochen, weil auf dieser Höhe sind die Kontakte meistens nur ein paar Minütchen. Und aber für mich war klar, hey, alles ist gut, wunderbar. Und wir hatten aber noch 2 Kontakte in meiner Schicht. Ich war in der A-Schicht drin. Und da hat sich aber herausgestellt, in darauf folgenden Kontakt, was wir normalerweise machen, wir etablieren dann die Kontakte mit den Satelliten und laden uns dann quasi einen Bericht runter, was denn in der Zeit passiert ist, wo wir keinen Kontakt hatten. Und da haben wir das runtergeladen und da war eine Akkumulation von Rot, Orange, also sprich diverse Fehlerberichte. Nochmal, also ein Kontakt dauert ungefähr 6 Minuten. Sprich, in diesem Kontakt haben wir diesen Report uns angeschaut und dann stand klar, da ist etwas sehr schief gegangen. Und auf den Kopfhörern, also unseren Headsets, wurde auch schon gesagt, von Lageregelungsingenieur, von den Flugdynamikern, wurde ich informiert, dass der Satellit komplett falsch ausgerichtet ist. Also er ist nicht in der Ausrichtung, der er sein sollte. Er ist komplett off-pointed und anhand des Berichtes konnten wir sehen, dass dass irgendwas sehr schief gegangen ist on board. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Triebwerke komplett aus waren. Also der Triebwerkstang, für den wir in Betrieb hatten, und der Redundante. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir auf dem Weg von 250 auf 150 Kilometer waren, quasi genau in der Mitte, haben wir die kompletten Triebwerke und die Lageregelung verloren.
Also die Triebwerke sind auch während eines Manövers ausgegangen dann?
Oder? Die sind tatsächlich während eines, also es war, also genau genommen nicht während des Manövers, um die Höhe zu reduzieren, sondern während der sogenannten SLU. Also man muss ja den Satelliten erstmal ausrichten, um das Manöver auszuführen und dann ihn wieder zurückbringen.
Okay.
Und diese SLUs werden auch mit den Triebwerken ausgeführt. Und was geschehen ist, ist, dass während des SLUs, um den Satelliten wieder zurückzubringen, gab es eine große Anomalie oder mehrere Anomalien, die dazu geführt haben, dass das Onboard-System, diese sogenannte FDIR, erst das in Verwendung gewesene Triebwerkstrang ausgeschaltet hat. Und dann hat er autonom auf das andere gewechselt, um halt den Betrieb weiter zu ermöglichen.
Und der hat sich aber damit dann wieder stabilisieren können und ist nicht weiter rotiert.
Naja, er war ja quasi in dieser SLU drinne und die Triebwerke wurden genutzt und da ist die Anomalie passiert und dann hat er den Triebwerksstrang, den ersten dann ausgeschaltet und der zweite ist rein und dann wollte er weitermachen natürlich.
Ach so, okay.
Genau, um ihn wieder richtig auszurichten. Aber auch da wurde ein Fehler gesehen und das Triebwerk wurde dann, oder die Triebwerke, die Düsen wurden dann ausgeschaltet. Sprich, er konnte gar nicht seine SLU vervollständigen und er hing dann quasi.
Also ich dachte, weil er dann möglicherweise einen Drehimpuls schon hatte, dass er sich eben dann auch weiter dreht.
Nicht ausreichend. Okay. Genau. Mhm. Also er war komplett off-pointed. Sicherlich war da vielleicht noch ein gewisses Drift-Effekt da, aber es war nicht ausreichend, um ihn wieder in die korrekte Lageregelung oder Lage zu bringen. Und wie gesagt, wir waren da ja schon unterhalb von 250 Kilometer, sprich, dass auch die Auswirkung der Atmosphäre Einfluss hatte. Und das war für uns alle der Punkt, wo es hieß, Kampagne ist vorbei. Weil wir uns schon in der zweiten Phase befunden, also einer sehr kritischen Phase, wo es dann hieß, wenn etwas sehr Kritisches passiert in der Phase, weil wir einfach nicht mehr viel Zeit hatten. Weil in dieser Höhe fällt der Satellit einfach schneller und wir hatten einen sehr strikten Plan, um das dritte Manöver auszuführen, um es genau in diesen Korridor zu bringen. Und laut Vorbereitung hieß es auch, dass wenn irgendwas Unvorhergesehenes in der kritischen Phase, in der heißen Phase passiert, sollte man in Betracht ziehen, diese Kampagne abzubrechen, anstatt da irgendwas zu experimentieren oder sehr mutig zu sein und da Sachen vielleicht einzubringen, die Sachen noch verschlimmern. So, also das war dann für mich der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, das geht nicht mehr. Und wir haben dann den Kontakt fertig gemacht und haben dann zusammen ein Anomalie-Meeting gehalten und erodiert, was denn gemacht werden kann. Und es wurden sehr schnell Lösungen auf den Tisch gebracht. Wir hatten da Konsortium von Industrie, von Ingenieuren, unserem Flugdirektor, die das Meeting dann auch geleitet hat. Und dann hat man eine Entscheidung getroffen in Voraussicht der nächsten Kontakte, die nur noch ein paar Minuten entfernt waren, und der Lösungsumsetzung hat dann entschieden, ja, wir probieren es. Und es hat dann auch geglückt. Also die Triebwerke sind auch wieder angegangen, weil es war sehr unwahrscheinlich an dem Zeitpunkt, dass beide Triebwerksstränge ein Problem hatten. Also es musste an irgendwas anderem liegen. Und von der Beobachtung der Anomalie und dem, sag ich mal, Informationssammeln, Lösung finden, dem Meeting haben und dem nächsten Kontakt waren ungefähr 35 Minuten. Wir reden hier von 35 Minuten, in dem das stattgefunden hat.
Wow.
Ja. Und das hatte ich auch erst im Nachhinein, wenn man da drin ist, man merkt es nicht. Also man merkt nur die Spannung und ein bisschen die Verzweiflung in dem Punkt, weil ich habe gedacht, okay, das war's. Aber da geht alles so schnell. Und wenn man retrospektiv sich dann nochmal die Zeiten anschaut, dann merkt man erst, wie knapp das alles war. Und das ist dann Gott sei Dank geglückt. Das heißt, wir konnten dann dem B-Team den Satelliten in einer vernünftigen Konfiguration wieder übergeben, sodass die anderen zwei Manöver von den Vieren, die schon an Bord sind, ausgeführt werden konnten vom B-Team. So, das war die erste Überraschung und das erste Risiko oder der erste Punkt, wo ich gedacht habe, Sachen können schiefgehen. Dann war ich daheim, das B-Team hat dann übernommen. Und wir haben auch eine Art Messenger, wo wir uns austauschen und da hieß, eine Bodenstation ist weggefallen. Ich sage, okay, ist jetzt nicht so tragisch. Aber als ich dann am nächsten Morgen, es war um 6 UTC eingetroffen bin, um meine Schicht wieder zu übernehmen, konnte man schon die Spannung auf den Gesichtern der Ingenieure des B-Teams sehen und war tief, okay, was ist geschehen? Und da war die zweite Überraschung. Und zwar hat der Satellit nach den vier Manövern der Phase 2 mittlerweile und auf einer Höhe von ungefähr 150 Kilometer Periapsis hat sich herausgestellt, dass der Satellit zu viel Treibstoff verbraucht. Also für die Lageregelung in diesen Höhen hat der Satellit, sag ich mal, fast überkompensiert. Das heißt, um den Satelliten in der korrekten Ausrichtung zu halten mit den Triebwerken, war der Treibstoffverbrauch zu hoch. Also diese 51 Kilo, wovon wir geredet haben, die wurden ja ausgelegt für diese Kampagne mit gewissen Berechnungen und sag ich mal Vorhersagen, also auch mit einem gewissen Puffer. Aber an dem Zeitpunkt war der Verbrauch so hoch, dass das letzte Manöver in Frage gestellt worden ist.
Da eben kurz nachgefragt, wir sprechen also zum einen die Manöver, die Sie benutzen für den Assisted Reentry.
Richtig.
Und es gibt aber die Sachen, die eigentlich standardmäßig Richtig. Die ganze Zeit laufen, dass der Satellit, sagen wir mal, autonom, also von alleine seine Lage hält.
Richtig, richtig.
Und bei dieser Lageausrichtung war der Treibstoffverbrauch höher als erwartet.
Ganz genau. Mhm. Und das geht auch auf die Frage zurück, kann der Satellit das eigentlich alles ertragen oder den Flug in diesen höheren Widerstandsbereichen denn oder kann er die Lageregelung denn wirklich ausführen, wenn der Widerstand da so hoch ist und wir viele Aerodynamic Torques wirken haben. Ein Detail war, dass wir ab einem gewissen Punkt auf Triebwerke wechseln mussten. Normalerweise haben wir diese Reaction Wheels, die Lageregelung ausführen, die sehr fein die Lageregelung machen können, aber in den Höhen und in den Widerstandsbereichen mussten wir auf die Triebwerke wechseln, weil die einfach stärker waren und diese Aerodynamic Torques kompensieren konnten. Also ist korrekt, wir haben einmal Treibstoff für die Manöver und dann den Treibstoff für die Triebwerke, für die normale Lageregelung, um den Satelliten in dieser, sag ich mal, etwas harscheren Umgebung zu halten. Und auch um diese Slews auszuführen, um diese Retrograde-Attitüde einzunehmen.
Bei den Slews haben Sie herausgefunden, was der Fehler war, weswegen die Stränge ausgefallen sind?
Ja, im Endeffekt, also nach der Kampagne konnten wir auch wirklich die Zeit, also nachdem wir sichergestellt haben, dass das, was passiert ist, nicht wieder eintritt. Also wir haben auch Vorkehrungen dann getroffen, um das zu vermeiden, damit das B-Team oder die letzten zwei Manöver nicht in dieselbe Situation gelangen. Da haben wir natürlich Vorkehrungen geschaffen, damit das nicht wieder passiert. Es war klar, dass zu dem Zeitpunkt ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Funktion für die Lageregelung nicht so funktioniert hat, wie es erhofft hatten. Hatte teilweise auch mit den Optimierungen zu tun, die wir davor ausgeführt haben, aber es wurde im Nachhinein herausgefunden, wo denn der genaue Ursprung dieser Reaktion war und wir konnten es dann alles sehr gut rekonstruieren.
Das heißt, also es sind also so Lessons learned, also gelernte Absolut. Dinge, die man für die Zukunft auch mitnehmen
Absolut.
Kann.
Und das ist auch ein großer Teil der, sag ich mal, Close-Out-Phase dieser Mission, dass man jetzt all diese Lessons learned erstmal sammelt. Und dann muss man natürlich unterscheiden, welche dieser Lessons learned sind sehr spezifisch auf diese Mission und nicht übertragbar auf andere. Und welche sind auch übertragbar auf zukünftige Missionen. Definitiv Lessons learned, ja.
Sie sagten gerade, Sie haben also dem B-Team das übergeben. Zwei Manöver waren noch zu tun. Es gab Anspannung, eine Bodenstation war weg.
Ja.
Wie war das Finale?
Das Finale, also als ich reingekommen bin und dann es hieß, wir verbrauchen zu viel Treibstoff, die Lageregelung in den Höhen ist einfach der Verbrauch ist zu hoch, die Lageregelung ist einfach zu stark. Wir verbrauchen jetzt mehrere Kilogramm pro Orbit. Und wenn man das dann projiziert, hieß es dann, okay, wir hätten dann unseren Treibstoff verbraucht, wir hätten gar nichts mehr übrig für das letzte Manöver. Darüber hinaus hatte das auch noch den Effekt, dass durch diese, Überreaktion der Lageregelung, um den Satelliten auf seine Höhe zu halten, durch das Aktuieren der Triebwerke der Orbit sich auch leicht erhöht hat. Sprich, wir hatten einen sogenannten Prograde-Effekt, dass der Orbit dann angehoben worden ist, was natürlich entgegen dem geht, was wir eigentlich vorhatten. Wir haben immer gescherzt, dass Eolus eine sehr anspruchsvolle Mission war, die nie wirklich Routine hatte. Und wir haben auch im Nachhinein natürlich, in dem Augenblick nicht, am Nachhinein gescherzt, dass Eolus sich ein bisschen geweigert hat, wieder eintreten zu lassen und damit gezeigt hat, nein, ich wehre mich. Ja. Das heißt, wir hatten zwei Effekte. Wir hatten einmal diesen Effekt des hohen Treibstoffverbrauchs und wir hatten den Effekt, dass der Orbit sich nicht wie gewünscht auf 150 Kilometer behält, sondern in dem Zeitraum so um die 160 war. Was natürlich dann auch eine Auswirkung hat auf das letzte Manöver, weil das letzte Manöver wurde so konzipiert, dass man ab 150 Kilometer dann ein Manöver ausführt und dann auf ungefähr 120 kommt. Wir waren aber jetzt auf 160, hatten höheren Treibstoffverbrauch, was zwangsweise dazu geführt hat, dass das letzte Manöver wesentlich größer gemacht werden muss, um das zu kompensieren, was wir an Höhe quasi wieder gewonnen haben. Und das war natürlich ein großes Problem. Und es war dann der zweite Punkt, wo wir gesagt haben, so, das war's, Kampagne vorbei, weil Treibstoffverbrauch ist zu stark. Nun kam an dem Punkt ein kleines Detail ins Spiel. Wir hatten im Vornherein beim Erarbeiten dieses Konzepts mit der Industrie, gab es schon das Konzept einer sogenannten Equilibriumsattitüde. Das ist eine Ausrichtung des Satelliten einer gewissen Art, sodass die aerodynamischen Kräfte, die auf den Satelliten wirken, kompensiert werden. Sprich, man konnte eine optimale Ausrichtung des Satelliten hat man berechnet und gesagt, die kann man einnehmen und die würde dazu führen, dass die Lageregelung weniger stark arbeiten muss, sprich weniger Treibstoff verbraucht und die Auswirkung des atmosphärischen Widerstands verringert werden kann. Aber laut Konzept war das eher etwas für den ersten Teil, die Phase 1. Ja, des Satelliten, weil wir gesagt haben, wenn wir schon auf den Triebwerken sind, sind die Triebwerke stark genug, da brauchen wir keine spezielle Ausrichtung. Nun mussten wir diese sogenannte Equilibrium-Attitüde in der Phase 1 oder im Parking A nicht ausführen, weil der Modi, den wir da noch hatten mit den Reaktionsrädern, ausgereicht hat für die Lageregelung. Deswegen wurde das quasi weggesteckt. Interessantes Detail dazu war auch, dass dieses Konzept wurde von der Industrie vorgeschlagen, aber wir mussten es erstmal testen. Und das haben wir tatsächlich, ich glaube, es war am 30. Mai 2023, wo wir wieder eine Lücke hatten mit dem Instrument und haben das dann ausgeführt. Wir haben dann den Satelliten tatsächlich in diese wir mussten erstmal diese Equilibriumsattitüde finden. Und dazu haben wir den Satelliten in drei Schritten leicht ausgerichtet, angewinkelt, so gesehen, um die Daten zu sammeln von den Aktuatoren, den Sensoren und das dann auszuwerten, wo denn genau dieser Winkel ist. Und das haben wir Ende Mai ausgeführt, haben diesen Test gemacht und haben die Daten gesammelt und konnten dann zeigen, ja, diese Equilibriumsattitüde existiert und haben dann unsere Prozeduren vorbereitet und hatten es quasi als ein Tool in unserer Tasche. Aber die Anwendung war nur vorgesehen für die Phase 1. So. Nun hatten wir eine Situation, wo Treibstoff stark zu hoch war und der Widerstand zu stark gewirkt hat. Also hieß es, hey, wir haben doch noch das Konzept dieser Equilibriumsattitüde. Und das B-Team hat dann die Entscheidung getroffen, das auszuführen. Und diese Equilibriumsattitüde wurde dann kommandiert on board und der Satellit hat sich dann dementsprechend ausgerichtet. Der Widerstand, der auf den Satelliten und die aerodynamischen Kräfte, die auf den Satelliten gewirkt haben, hat sich reduziert. Und man konnte sehr schnell sehen, dass auch der Treibstoffverbrauch sich wieder normalisiert hat. Das heißt, man hat diesen Effekt dann stoppen können. Nicht reversieren können, aber stoppen können.
Es wurde zumindest nicht noch schlimmer.
Genau, weil hätten wir so weitergemacht, kein drittes Manöver. Definitiv nicht. Also mit dem, was wir da gesehen haben, wäre es, wenn man jetzt ganz genau nimmt, vielleicht, aber es war an dem Zeitpunkt sehr, sehr kritisch. So, diese beiden Effekte konnten dann gestoppt werden. Aber was nicht gestoppt werden kann, ist, dass das letzte Manöver, das ursprünglich für ungefähr 6,6 Meter pro Sekunde ausgelegt war, mittlerweile 14, noch was Meter pro Sekunde hatte, um denselben Effekt zu erreichen, den wir eigentlich geplant hatten. Nun kommen wir wieder zu diesem Ausgangspunkt. Zu großes Manöver heißt sehr lange Triebwerks-Burn Duration. Also musste das gesplittet werden, um noch einen effektiven oder einen richtigen Effekt zu erzeugen. Dann hieß es, okay, wir müssen jetzt wir haben eine Timeline, eine Operations-Timeline, umschreiben, um aus einem Manöver zwei zu machen. Und wie gesagt, wir waren in der Parking B, hatten nur noch wenige Stunden bis zu dem gezielten Ausführen des letzten Manövers. Und diese Timeslots, wo diese Manöver ausgeführt werden und die Position, das war nicht etwas, das wir groß variieren konnten zu dem Zeitpunkt, weil wir waren schon im freien Fall, wir waren niedrige Höhe und alles war sehr, sehr, sehr zeitkritisch. Und die Systeme, die normalerweise, die wir getestet haben und auch ausgelegt haben, die waren für dieses Konzept ausgelegt, mit ein bisschen Flexibilität, aber nicht so viel, um, sag ich mal, dieses Szenario, dieses extreme Szenario abzudecken. Also waren die Flugdynamiker da sehr stark an ihren Grenzen, da eine Lösung zu finden. Und dadurch, dass die Equilibriumsattitüde eingenommen worden ist und wir diesen Effekt aufhalten konnten, hat sich dann herausgestellt, dass das Endmanöver doch in einem kleineren Bereich fällt, also nicht mehr um die 14, noch was Meter pro Sekunde, sondern weniger, und in einem Manöver ausgeführt werden konnte. Das wurde dann bestätigt, aber die mussten ihr komplettes Manöverkonzept nochmal umstellen, anpassen an die Konditionen, die wir vor Ort hatten. Und uns lief tatsächlich die Zeit davon. Und wie gesagt, wir hatten dann noch eine Bodenstation verloren, was die Situation natürlich nicht einfacher macht, weil wir sind angewiesen auf diese Bodenstation, zum einen, um Kommandos hochzuladen, zum anderen, um auch die ganzen Daten vom Satelliten zu bekommen. Glücklicherweise hat das Akquirieren der Onboard-Daten sehr gut funktioniert und wir konnten alle Informationen den Flugdynamikern zur Verfügung stellen, damit sie dieses letzte Manöver machen können. Und dann waren wir noch ein paar Minuten von dem ersten, wir hatten nur noch zwei Uplink Kontakte, um diese Kommandos hochzuladen, hatten wir noch zwei übrig und die Zeit ging aus und die Flugdynamiker haben dann alles neu berechnet, umgestellt, angepasst und uns dann die Manöverkommandos zur Verfügung gestellt und wir konnten es dann tatsächlich hochladen. Das war doch auch an Bord, aber an dem Zeitpunkt war es für uns dann quasi starkes Händeringen, weil wir wussten nicht, was noch passieren kann. Weil wir hatten Bodenstationen weg, wir hatten ein komplett anderes Manöver, wir mussten in sehr kurzer Zeit sehr schnell reagieren, wir hatten eine ganz andere Satellitenkonfiguration und wir mussten auch, ein Teil dieser Operation war auch die Passivierung des Satelliten, sprich den Satelliten in eine Konfiguration zu bringen, damit der den Wiedereintritt machen kann. Und auch die musste jetzt angepasst werden, weil das Manöver war nicht mehr 6,6 Meter pro Sekunde, sondern wesentlich größer, fast doppelt so viel. Und dementsprechend haben sich die Zeiten verändert. Und für Satellitenoperationen gehen viele Dinge auf die Sekunde genau. Mussten wir auch da alles umstellen, alles nochmal hochladen, alles nochmal erneuern, um es an das neue Szenario anzupassen, das sich erst wenige Stunden vor dem letzten Manöver ergeben hat. Ja.
Puh, das genau. Ich mache dieses Projekt jetzt 8 Jahre und ich weiß, dass so kurze Zeiträume nicht erwünscht sind.
Nein, das ist auch der Unterschied, wenn wir jetzt über planetare Missionen sprechen und Erdbeobachtungsmissionen, vor allen Dingen niedrig fliegende Erdbeobachtungsmissionen. Wie gesagt, 320 Kilometer, wir waren da bei ungefähr 150 Kilometer und da geht alles ratzfatz.
Ja, jetzt wurde alles angepasst. Wie hat's geklappt?
Alles wurde angepasst, alles wurde hochgeladen, die kompletten Teams, also zu dem Zeitpunkt habe ich auch dem B-Team gesagt, also da zu dem Zeitpunkt war unser Schichtsystem ja nicht mehr wirklich vorhanden, aber ich habe denen gesagt, sie sollen bitte auch dabei sein bei den letzten Minuten, den letzten Kontakten der Satelliten. Sprich, wir hatten das B-Team da, wir hatten das A-Team da, wir hatten viele Leute, die in der Mission involviert waren, seit vielen Jahren extra angereist. Und wir haben sie auch in den Briefingraum bringen können und sogar auch die Kommunikation konnten sie mithören. Sie konnten quasi live miterleben, wie kommuniziert was, wie gesprochen haben das Flugkontrollteam und konnten das alles wirklich live mitverfolgen. Und es war sehr, sehr angespannt, sehr, sehr spannend. Wir waren zu dem Zeitpunkt natürlich sehr glücklich, dass alles im Endeffekt trotz dieser Anomalien, die in der zweiten Phase angefangen haben, dass wir alles durchziehen konnten mit der Hilfe von all den Teams und Leuten, die da involviert waren. Aber wir waren sehr nervös. Wir hatten noch einen Kontakt während des dritten Manövers. Genauso wie in der Phase 2. Also wir konnten nur sehen, dass das letzte Manöver ausgeführt worden ist. Ich war sehr nervös, weil ich hätten wir in dem Zeitpunkt, wenn wir den Report bekommen hätten, wieder rot-orange gesehen, wäre das sehr tragisch gewesen. Aber Gott sei Dank kam da nichts, alles war grün, die Manöver wurden ausgeführt, unsere Lageregelungsingenieure und Flugdynamiker haben bestätigt, dass das Manöver gerade so ausgeführt, wie es ausgeführt werden soll. Und für uns hieß es dann, okay, das ist unser letzter Kontakt. Haben uns dann auch bedankt, wir haben uns auch nochmal demonstrativ umgedreht in Richtung des Briefingraums und den Leuten kurz zugewunken. Aber unser Teil war tatsächlich an dem Punkt getan. Wir konnten nichts mehr machen. Wir haben auch die Kommandos schon hochgesteckt, um den Satelliten zu passivieren, sprich die Antenne auszuschalten nach dem letzten Kontakt. Und einerseits erleichtert und glücklich, dass alles, was wir operationell vorhatten, konnte durchgeführt werden. Aber das Resultat ist im Endeffekt das, was die Narrative treibt, ne? Und das Resultat war noch zu erwarten. Und da haben die unsere Kollegen vom Space Debris Office dann übernommen und mit Hilfe von passiven Antennen, auch der Tyra-Antenne im Norden von Frankfurt, dann die passive Verfolgung des Satelliten mit Hilfe von internationalen Kooperationen, den Amerikanern und auch Startup-Companies waren da mit im Boot, wurde dann quasi mit viel Aufregung verfolgt, ja, wo wird er denn jetzt landen? Und es war erst am nächsten Morgen, also ich war an dem Tag, es war ja Freitag, noch bis spät abends da, aber bin dann irgendwann gegangen und am nächsten Morgen kam dann tatsächlich die Bestätigung von USS Stratcom, dass der Eolus-Satellit den Wiedereintritt, also diese 80 Kilometer Höhe über der Antarktis erreicht hat. Und das, wirklich das, nach einigen weiteren Bestätigungen von anderen Instanzen, war dann erst der Punkt, wo wir aufatmen konnten.
Das war das, wo sie sein wollten zu dem Zeitpunkt?
Das war, oder? Sagen wir mal, in dem Korridor, der zu dem südatlantischen Ozean führt. Wir wollten natürlich hauptsächlich nicht über bewohnten Gebiet sein und wir haben den südatlantischen Korridor anvisiert und wir waren quasi, also diese 80 Kilometer hat sich dann gezeigt, dass es über der Antarktis war und dass Fragmente noch quasi zur Grenze von der Antarktis über den südatlantischen Ozean fallen würden. Also es war dann ein bisschen im unteren Bereich von diesem Korridor, aber auf der gegebenen Laufbahn. Ja.
Also ein Thriller, ein erfolgreiches Manöver, das ich so beachtlicher finde, weil man es eben nicht vorher eingeplant hat.
Also nicht in der Form, ja.
Ja, also beim Missionsbeginn, man hatte so etwas mit Aeolus überhaupt gar nicht vorgehabt.
Absolut.
Wir hatten gerade schon gesagt, Lessons learned. Es gibt sicherlich wahnsinnig viel, das Sie mitnehmen können. Einiges Aeolus-spezifisch, wo man sagt, okay, merken wir uns wahrscheinlich. Andere Sachen, die man für die Zukunft sicherlich schon einplant. Bei den Zeiträumen, die in der Zwischenzeit vergangen sind, seit Aeolus gestartet ist oder seit Aeolus konzipiert wurde, hat man also solche Dinge schon eingeplant bei Satelliten, die bereits fliegen?
Satelliten, die bereits fliegen, ja. Also es gibt schon Satelliten, die fliegen, die sich an diese, sag ich mal, Clean Space Regelung halten und die gewisse Konzepte für Wiedereintritt schon mit sich führen. Was jetzt vielleicht, ich weiß nicht, durch diese Eolus-assistierte Wiedereintritt jetzt hervorgebracht werden kann, ist eine Art Zwischending. Also man hat ja die Möglichkeit zwischen unkontrollierten Wiedereintritt und jetzt hat man etwas dazwischen, einen assistierten Wiedereintritt. Und wenn man über die Konzeption von Satelliten nachdenkt, wenn man einen kontrollierten Wiedereintritt macht, muss man den kompletten Treibstoff, der dafür nötig ist, ja auch die ganze Zeit mit sich führen. Treibstoff ist Gewicht, Gewicht ist für einen Start natürlich auch, hat einen Einfluss auf das Budget. Und eventuell muss man ein gewisses Reaktionssystem konzipieren, das dann in der Lage ist, mit starkem Schub den Satelliten dann kontrolliert in zum Beispiel den Point Nemo zu bringen. Jetzt gibt dieser assistierte Wiedereintritt eine Art Zwischending. Man braucht nicht so viel Treibstoff, nicht so starke Triebwerke. Man könnte etwas dazwischen konzipieren und einen assistierten Wiedereintritt machen in einem gewissen Korridor. Und trotzdem die Richtlinien der Regularien beibehalten und das Risiko sehr stark minimieren. Und das ist eine Sache, die ich da sehe, die aus Eolus quasi entsprungen ist. Aber das wäre dann für Satelliten, die entweder schon fliegen oder jetzt designt werden, wo das von vornherein als Konzept angenommen wird.
Wird das bereits für weitere Satelliten in Erwägung gezogen, wo es vielleicht noch nicht eingeplant worden ist? Ich könnte mir denken, so vom Alter vielleicht der eine oder andere Sentinel-Satellit oder ähnliches.
Ich habe leider nicht die komplette Übersicht über die Spezifikation, aber wenn wir auf den Punkt zurückkommen vom Eolus, man muss auch ganz klar sagen, dass das Konzept dieses assistierten Wiedereintritt auf Eolus gepasst hat. Eolus hat, wie gesagt, auf einer niedrigen Höhe angefangen und hat starke Triebwerke on board. Das 1:1 zu übertragen, finde ich sehr, sehr schwer. Man muss wirklich jeden Satelliten sich eins angucken. Was ist denn seine Starthöhe? Was sind denn die Kapazitäten der Triebwerke? Was ist der Verbrauch des Treibstoffs und wie viel ist übrig? Und das sind alles Aspekte, die man wirklich individuell für Erdbeobachtungssatelliten, seien es die Sentinels oder fliegende andere Missionen, dass man da, man muss sich das ganz genau anschauen. Also ich würde das nicht sagen, ja, das ist jetzt das ultimative Konzept, das man überall übertragen kann.
Ja, aber es ist Gedanken oder Ideen, das und das hat jetzt funktioniert, das und das hat nicht so gut funktioniert.
Absolut, ja.
Fließt sicherlich bei der Prüfung mit ein, ob man das mit weiteren Satelliten macht.
Das ist der, ich nehme mal noch der Wunsch, der ist oder die Hoffnung, dass durch diese Kampagne und diesen Versuch, dass da diese Möglichkeit sich ergibt für jetzige oder zukünftige Missionen, ja.
Aeolus 1 oder Aeolus ist weg, Aeolus 2 soll kommen, das habe ich schon wahrgenommen.
Ist schon im vollen Gange, so wie ich mitbekommen habe, ja.
Wie weit ist es denn und wann soll es losgehen?
Also den Zeitraum, also die ganzen Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren, wir haben auch das okay bekommen, der ESA und also dieser Satellit wird später im normalen Betrieb von EUMETSAT gesteuert. Eventuell oder im Moment ist vorgesehen, dass der Launch hier bei ESOC stattfindet, aber dann der normale Betrieb dann bei EUMETSAT stattfindet, was auch Sinn macht, weil wenn Aeolus jetzt, sag ich mal, Windmessung ein kontinuierliches Element von Wettervorhersagen oder Wettermodellen ist, dann macht es absolut Sinn, dass das von EUMETSAT aus geflogen wird. Der Zeitrahmen, der mir jetzt im Moment vorliegt, ist so um 2029, 2030. Weil da auch, wie gesagt, viele Lessons learned von der Mission einfließen und wir haben auch viele Tests ausgeführt für Aeolus 2, um da gewisse Fragen zu beantworten auf technologischer Ebene. Und das, da gucken wir leider erst 2030 auf einen möglichen Start. Natürlich haben Leute auch gesagt, naja, gut, wenn Aeolus jetzt ein Demonstrator war, warum hat man nicht im Vornherein auch versucht, da schon keine Lücke entstehen zu lassen? Ja? Aber wie gesagt, Aeolus ist ein Earth Explorer, ein Demonstrator und wir hatten zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass Aeolus überhaupt seine nominelle Lebenszeit schafft, weil diese Technologie, diese Doppler-Wind-Lidar-Technologie ist im Weltraum so noch nie ausgeführt oder konnte so lange in Betrieb gemacht werden. Ja.
Ich habe wahrgenommen, dass das Instrument eben auch extrem anspruchsvoll war und man hatte auch es mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die aber behoben oder umgangen werden konnten. Gibt es auch dort schon Dinge, die man gelernt hat, wo man sagt, wir können das Hauptinstrument für Aeolus 2 schon von vornherein so umbauen, dass wir Probleme umgehen?
Ja. Das kann ich absolut bejahen. Ich kann da nicht viele Details aus meiner, Expertise geben, aber ich bin in den einigen Meetings involviert und die Leute, die bei uns Aeolus 1 gearbeitet haben das auf jeden Fall konfirmiert, dass da vieles auch optimiert wurde in der Konzeption des Lasers. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da die Trennung zwischen einem Earth Explorer und einem, sag ich mal, einem Erdbeobachtungssatelliten zu machen, der einen Service bringt, der kontinuierlich und wirklich robust und stabil sein muss. Earth Explorers sind von Natur her eher experimentell. Wir versuchen da ja Pioniersarbeit zu leisten und die Grenzen zu überschreiten. Und vieles von dem, was auf Aeolus 1 gelernt worden ist, wurde ins Konzept von Aeolus 2 übertragen. Aber wie im Endeffekt es sich dann operationell auswirkt, das muss man dann sehen. Ich kann aber nicht sehen, dass Aeolus 2 so geflogen wird wie Aeolus 1 und sollte auch nicht.
Wie ging es für Sie selbst weiter? Woran arbeiten Sie jetzt?
Ich habe parallel zu Aeolus oder den letzten, sag ich mal, Monaten und Jahren von Aeolus habe ich schon an einem anderen Explorer gearbeitet, den neunten Earth Explorer, die sogenannte Forum-Mission. Und das ist ein Themengebiet, an dem ich jetzt weiterhin arbeite oder jetzt auch mehr Zeit investieren kann. Davor war es ein bisschen schwer. Und was für die letzten Monate in diesem Jahr noch ansteht, ist natürlich auch das komplette Projekt, Aeolus-Projekt, so schnell wie möglich zu schließen und auch die Mitarbeiter, das Team auf andere Projekte übertragen, damit dann das weitergeht und Leute nicht in ein Loch fallen. Und das sind so die zwei Hauptmerkmale, auf die ich mich jetzt konzentriere.
Dabei wünsche ich viel Erfolg.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Es war wahnsinnig spannend. Ich saß hier teilweise mit offenem Mund. Also ganz spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank an Viet Duc Tran für das Gespräch.
Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Darunter ist dieses Mal auch ein Video bei YouTube, das die verschiedenen Manöver zeigt, die mit Aeolus zum assistierten Wiedereintritt geflogen wurden. Das Video heißt Aeolus Re-Entry – How We Made History. Aeolus lieferte Beiträge zu Wettervorhersagen, zur Ozeanforschung und zur Klimaforschung. Dazu erscheinen auch weiterhin noch wissenschaftliche Paper. Das gerade schon erwähnte Video, eine Liste von Abhandlungen zu Aeolus und viele weitere Dinge habe ich verlinkt unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Wie immer geht's in dieser letzten Rubrik kurz um den Podcast selber. Da möchte ich auch dieses Mal wieder Danke sagen. Die Fahrt nach Darmstadt im September habe ich zu einem großen Teil durch finanzielle Unterstützung von HörerInnen finanziert. Das hilft sehr weiter. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Ralf, Benjamin, Norbert und Karl Matthias. Vielen Dank euch allen. Die finanziellen Unterstützungen machen es mir mit möglich, dass ich Veranstaltungen und Interviewgelegenheiten wahrnehmen kann. Und da sind die nächsten Termine schon in Planung. So werde ich noch im April wahrscheinlich nach Bremen und zweimal nach Köln reisen. Auch nach Empfingen und Oberpfaffenhofen wird es im Frühjahr noch gehen. Dieses Jahr soll noch viel kommen und ich freue mich drauf. In dieser Episode erschien nun das dritte Interview von vieren von einem Tag am ESOC im September. Das vierte Interview über Flugdynamik erscheint, wenn alles nach Plan läuft, mit Episode 91. In der Episode 90, also in der nächsten Episode, geht's wahrscheinlich um das Projekt EDEN-ISS. Dafür besuchte ich schon im Herbst eine Pressekonferenz in Bremen, werde aber voraussichtlich noch Anfang April ein weiteres, längeres Interview dafür aufzeichnen. Die Episode soll dann auch zügig erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Thank you.